Podcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zum Nerdcast, zum 12. Nerdcast mittlerweile. Wir haben heute zum Thema die geilsten Live-Gigs, die wir je erlebt haben. Gerade schon mal zum Sagen, ihr seid herzlich dazu eingeladen, nach dieser Folge uns eure geilst erlebten Live-Konzerte mitzuteilen. Wir haben auf jeden Fall natürlich gegrübelt und gemacht und sind sehr in uns gegangen, in unser persönliches, emotionales Archiv gestiegen, zum schauen, was da rum war. Zusammen haben wir da wahrscheinlich ungefähr irgendwie, ich weiss auch nicht, 190.000 Konzerte oder so etwas. Sicher eine extrem hohe Zahl, was sich so zusammenträgt über, naja, 40 Jahre Konzerterfahrung, mehr oder weniger. Tabu wäre es natürlich gewesen, selber gespielte Konzerte zu nennen. Das wäre dann je nachdem sowieso die schlimmsten oder die besten gewesen oder whatever. Aber also es sind ausschließlich Konzerte, die wir als Zuhörer gesehen haben. Und ich würde, bevor wir einsteigen, das ganze Rennen und die ganzen Ranglisten und so weiter, einfach gerne mal so eine Eröffnungsrunde machen und ein bisschen reinhören. Wenn die ersten Konzerte gewesen sind, die ihr überhaupt in eurem Leben erlebt habt, Greili, wann war die erste Konzert gewesen?
Ja, das ist der 26. Juni oder Juli, warte, jetzt, ich habe es gerade rausgeschrieben.
Ja, nein.
26. Juni 1988, aber gerade steil eingestiegen im Joggeli Pink Floyd auf der Momentary Lapse of Reason Tour. Ich bin, glaube ich, allein ins Joggeli dort und es hat mich auch nicht weiter gestört und bin eigentlich heute noch meinen Eltern dankbar, dass sie mir allein haben lassen. Und ich mag mich noch sehr gut erinnern, das Ticket hat 38 Franken gekostet, habe ich heute noch irgendwann. Ich meine, für das kommst du heute nicht einmal mehr Clubkonzerte über. Und hat mich damals extrem beeindruckt. Und ja, das war eigentlich noch ein guter Einstieg gewesen, so als angehender Hörer. Nicht Metal, aber sicher eine gute Konsensband, Pink Floyd. Aber es war halt auch eine spezielle Phase gewesen, David Gilmour mit Buntfaltenhosen etc. Aber das fliegende Säule war dabei gewesen. Das war eine coole Sache gewesen. Also habe ich gut abgespeichert.
Genau. Und Money haben sie gespielt und gesponsert von der Deutschen Bank, glaube ich, die ganze Tournee. Ja.
Ich möchte mich jetzt nicht mehr erinnern, aber würde passen.
Philipp, deins?
Mein erstes Konzert habe ich schon erwähnt in dem Rahmen. Das war Maiden als Vorband von Kiss. 1980, am 28. September, um genau zu sein. Ja, eben, wie auch schon erwähnt, Maiden, mich völlig abgeholt hat, und Kiss war in einer seltsamen Phase gewesen. Das hat eigentlich gerade dazu geführt, dass eigentlich Kiss gerade zum Ende gekommen ist bei mir. Und Maiden haben den Platz gerade übernommen für ja, einige Jahre. Mhm. Lustig war, ich habe vor ja, vielleicht 10 Jahren mit jemandem geredet über das, über so eben Konzertsachen. Und die Person, ein paar Jahre älter als ich, hat mich gefragt, ja, was ist denn die erste Konzert überhaupt gesehen, die du je gesehen hast? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es Maiden mit dem Diano gewesen. Und dann hat er gemeint, ja gut, aber wieso gehst du eigentlich noch an ein Konzert? Ich meine, es geht ja nur noch abwärts, oder ab dort. Ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ja, ja, und du, was hast denn du als erstes gesehen? Und ich dachte, du bist ein bisschen älter. Und dann hat er gemeint, ja, er hat die Rainbow gesehen auf der Rising Tour. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also du bist auch voll Idiot. Jetzt sind wir beide in einem Konzert, oder, wo wir über das reden. Oder? Und bei beiden theoretisch ist es ja nur noch abwärts gegangen auf eine Art. Ja. Stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist zumindest auch ein guter Einstieg natürlich gewesen, den ich geniessen
durfte. Auf jeden Fall. Bäumli, deine Entjungferung?
Die ist am 25. November 1979 passiert in der Festhalle in Bern. Und da haben wir schon mal davon gehört, das ist AC/DC zusammen mit Judas Priest im Vorprogramm gewesen. Das ist etwas vom natürlich Grandiosesten gewesen. Ich bin dort sanfte 10 Jahre alt gewesen. Und dass mir meine Eltern überhaupt dort hin Golo haben, das verstand ich ja bis heute nicht. Vielleicht war der Grund, dass ich gesagt habe, es kommt ja noch jemand Älteres mit. Der war 12. Der Erich Portmann, den ich glaube nie mehr gesehen seitdem. Auf jeden Fall, ich dort an und ich habe so ein bisschen enges Uniform an, aber nicht die kurzen Hosen, weil es zu kalt war. Was ich noch weiss, ist, dass vor der Halle hat's Leute gehabt, es war wie eine Demo. Sind dort mit so transparent durch die Strasse gelaufen und Polizei und so weiter. Und meine Eltern und ich dachte, Jesus Gott, was ist denn da los? Auf jeden Fall ist das dann gut gekommen. Ich bin in die Halle rein und dann hat mir Roadie, weil ich ziemlich klein war, der hat mich ganz vorne gebracht, hat mir noch ein Plektrum gegeben. Ich weiß nicht, von wem das war. Und dann habe ich wirklich vorne bei der Bühne am Gitter schauen. Und einmal ist dann sogar der Angus im Fotograben vor mir gestanden bei einem Solo. Und der war eben gleich groß wie ich. Aber das war natürlich ein mega Erlebnis. Und meine Eltern waren in der Eishalle, die es dort hinten dran hatte. Und haben sich dann nachher reingetraut. Haben dann gefunden, ja, wir haben zwar kein Ticket, aber haben dann gefragt und gesagt, mein Sohn ist drin, können wir da rein schauen. Sind dann rein und haben also auch noch den Bon Scott gesehen im 79, obwohl sie überhaupt nicht mit dieser Musik anfangen konnten. Auf jeden Fall, meinem Vater ist das der Jack so bleiben, dass das wirklich bis heute immer wieder ein gefragter Song ist, um an der Weihnachten zu spielen.
Pah, was will man da sagen? Der Bamle hat den Bon Scott gesehen. Ich meine, ja. Okay, also ich weiss es natürlich schon lange und wird natürlich auf immer und ewig unglaublich neidisch sein und gönnt das natürlich doppelt. Es muss ein absolutes Wahnsinnskonzert gewesen sein. Wir haben ja auch im Zug von der Judas Priest Quadrologie irgendwie darüber geredet, weil der Fernando oder auch der Marc Kohl, glaube ich, von diesem Konzert geredet
haben. Genau.
Ja, genau. Und das ist ja sicher brutal prägend gewesen. Ich meine, AC dort auf dem absoluten Peak mit dem Bon und dann natürlich Priest, die einfach gerade hinter dran in den Startlöchern stehen und irgendwie. Ja, ja. Wir wissen es ja.
Ja, sorry, Frau.
Wir können es nicht ungeschehen machen. Also auf jeden Fall mein erstes Konzert, einiges später. Ich habe mit 15 zum ersten Mal eine Band gesehen, spielen live. Und zwar war das im Atlantis gesehen, am Ostermäntig 1983. Haben Mamas Boys gespielt. Und ich habe auch zu einer anderen Gelegenheit schon von denen erzählt. Und die sind gerade frisch von ihrer Thunder and Lightning Thin Lizzy Support Tour gekommen. Sind auch mega im Saft gewesen. Das Konzert ist natürlich logischerweise ausverkauft gewesen. Und das Atlantis hat einen Drum Riser gehabt, es hat eine Lichtshow gehabt, alles so Extras, was es sonst nicht gehabt hat, so bei der üblichen Blues-Rock-Band. Und das Ganze hat dann halt schon extrem nach Heavy Metal geschmeckt. Und das hat uns, wo dort angepilgert sind, natürlich absolut gepasst. Und in einem der letzten Stücke oder Zugaben hat dann der Gitarrist noch seine elektrische Geige ausgepackt und irgendwie als See als Nordirer und mit Folkprägung und so haben dann den Song ausgepackt, der Runaway Dreams geheißen hat und der Gitarrist dann eben das Geigen-Solo abgelegt. Das war so eins der Highlights gewesen. Ich habe damals Geige gespielt und habe dann das daheim rausgelassen und dann nachgespielt. Ich habe es absolut göttlich gefunden. Dann quasi meine Halle in die Jungfrau war Black Sabbath Born Again Tour mit Diamond Head, 24.09.83. Habe ich auch schon erzählt, will ich euch jetzt nicht nochmal langweilen. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ungefähr das Spektrum abgesteckt, das Zeitliche. Wie sieht es bei euch aus? Was haben Konzerte so über die gesamte Dauer von eurer Existenz als Rockfans, Nerds? Was haben Konzerte für einen Stellenwert? Vielleicht könnte man auch ganz kurz darüber reden, was Live-Alben im Vergleich zu Studio-Alben für euch für einen Stellenwert haben. Aber mal umgekehrt, Bämli?
Ja, also bei mir haben Konzerte nicht so einen hohen Stellenwert wahrscheinlich wie bei euch. Im Moment oder gegenwärtig oder seit Jahren eigentlich fast keiner mehr. Ich gehe an ganz wenig Konzerte pro Jahr und dann sind es wirklich Sachen, die nicht ausgewählt sind. Meistens größere Sachen. das ist für mich nicht so wichtig. Also Live-Alben sind für mich viel wichtiger. Musik hören ist für mich irgendwie insgesamt wichtiger, wie Musik erleben in einem Live-Kontext. Da haben wir auch schon ein paar Mal geredet, Frau Ander, sind wir komplett unterschiedlich. Natürlich extrem viele Konzerte gesehen, sehr gute Konzerte, aber ich kann auch ohne Konzert leben und ich kann auch sehr gut ohne eigene Konzert leben, auch von Musik machen her. Auch das ist nicht so wichtig. Ich finde irgendwie der Prozess Musik hören, Musik entwickeln, spannender wie eigentlich auf einer Bühne erleben oder machen.
Also es ist super interessant. Ich würde kurz nachhaken, was gibt es irgendetwas an so am Ambiente, Live-Konzert, wo die Bits abtönt?
Als Musikhörer bin ich komplett introvertiert und da will ich eigentlich wieder Kontrolle haben. Und wenn ich irgendwie im C7 hinter der Säule halber stand und ich will dann auch niemandem irgendwie vor die Fresse stehen und wenn ich pissen muss, muss ich eine halbe Stunde anstehen und zum Bier kriegen. Das sind alles so die Aspekte, die mir nicht jetzt Spass machen, besonders.
Also hat es mit dem Eintauchen, mit dem Fokussieren, mit der Konzentrationstür, wo einfach gestört wird?
Irgendwie. So, okay. Es ist dann, ich kann das nicht wirklich sagen, wieso, aber ich finde Musik hören mit Kopfhörer, da ist meine Welt wirklich komplett am Aufgehen. Und live ist schon cool, natürlich, aber es ist für mich nicht so wichtig, Bands zu schauen.
Okay, also die absolute Ekstase mit nicht unbedingt Studioalben, kann auch ein Live-Album sein.
Ja, unbedingt. Ah, ja. Ja.
Ah, okay.
Natürlich,
ja. Ah, okay. Philipp?
Da bin ich fast ein bisschen das Gegenteil zu dir, Bäumli. Ich gehe immer noch an sehr viele Konzerte. Also ich habe es mal ein bisschen zusammengezählt. Das sind ungefähr 50 Stück im Jahr. Also eins pro Woche im Schnitt. Ja, zum Teil sind es bis 70 im Jahr gewesen, wenn ich so zurückschaue. Ich weiss das auch so genau, weil ich führe ja eigentlich keine Tagebücher oder weiss ich was, da schreibe ich irgendwie Sachen gross auf, wegen also was im Leben passiert. Aber ich habe immer eine Liste geführt von allen Konzerten, die ich gesehen habe. Und das habe ich gemacht seit dem ersten Maiden-Konzert 1980. Und wenn ich jetzt schaue, sind es ungefähr 1100 Konzerte oben gewesen, die ich gesehen bin. Und ja, wenn, sagen wir, es sind zwei Bands im Schnitt, dann sind das ja 2.500 Bands, die ich wahrscheinlich gesehen habe in meinem Leben. Also für mich ist das extrem wichtig, die Konzerte. Ich weiß auch nicht, für mich ist es so wie, wie ein Gegenpol zum herkömmlichen Leben, wo ich sonst halt drin bin. Also das Übliche, was viele kennen, Arbeit, Familie, all diese Sachen. Und das ist halt wie so eine Parallelwelt, ist vielleicht ein zu grosses Wort, aber es hat schon etwas davon, oder? Dass ich dort völlig eintauchen kann und ich liebe es immer noch, in kleine Orte zu gehen, also bis zu irgendeiner Garage, wo irgendeine Band noch spielt vielleicht und eigentlich immer auf der Suche nach neuen Sachen, die mir gut gefallen und es passiert jedes Jahr, dass ich irgendetwas sehe, das mich völlig weghält, wo ich überhaupt keine Erwartung habe und ich liebe das total, ja.
Okay. Ja, also ich kann es nur bestätigen, dass wir sind kürzlich zusammen gehen Motorcycle schauen. Und irgendwie, ich habe es ja mit denen schon mal anfangs Nullerjahr probiert und gedacht, probiere es nochmal. Und es hat sich extrem gelohnt. Das war wirklich der Hammer gewesen. Und dann hast du mir gesagt, dass du jetzt so eben irgendwie Motorcycle, glaube zum 70. Mal gehört hast.
Ja, das stimmt.
Das muss man sich ja auch mal geben.
Ja, es sind 70 Mal seit 1993, ja. Also vielleicht nur, um das hier zu erwähnen, der Grund, warum es bei ihnen so viel ist, ist natürlich auch, weil sie jeden oben eine andere Setlist spielen. Also ich habe sie x-mal, also mehrmals nacheinander gesehen, jenste Mal. Und eben, wenn sie jetzt immer würde die gleiche Setlist machen, oder noch schlimmer, immer noch die gleichen Ansagen, habe ich auch schon erlebt von Bands, dass sie nach zwei Jahren nacheinander genau das Gleiche gesagt haben, dann würde ich das nie machen, logischerweise.
Okay. Also von dem her kriegst du mildernde Umstände. Kleine.
Ich glaube, ich bin ein bisschen dazwischen, weil ich kann einerseits das mit dem Bäumchen nachvollziehen, dass manchmal das Musiklosen daheim fast halt intensiver ist. Und andererseits, wenn ich mich jetzt ein bisschen gedanklich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es hat irgendwie eine rechte Entwicklung gehabt. Als Teenie sind Konzerte eher ein Luxus gesehen und noch ein bisschen exklusiv. Und du hast müssen überlegen, was kannst du dir erlauben mit dem Sackgeld und vom Zeitlichen her. Und hast vielleicht manchmal sogar auch nicht mitbekommen, wenn irgendetwas gespielt hat, weil auch die Informationskanäle noch nicht so weit gewesen sind. Und mit der Zeit ist das dann irgendwann in den 20er, frühen 30er, ist es wie so ein bisschen, ja, du gehst irgendwie, du gehst mal ins Hirschi, du gehst irgendwie, weiss ich nicht, gehst socialisen, gehst die Lampe füllen. Und dann ist die Band irgendwie gar nicht mehr so wichtig gewesen. Und das hat vielleicht bei mir irgendwann vielleicht auch fast ein bisschen eine Überdosis ausgelöst. Und wo dann Kinder kamen, sind, bin ich eh viel weniger gegangen. Und von denen an bin ich selektiv geworden. Und jetzt mittlerweile habe ich wieder eine Phase, wo ich extrem gern gehe. Und das andere, was der Philipp gesagt hat, mit dem, ich kann kleine Orte gehen, versuchen, etwas zu entdecken. Ich habe ja schon angedeutet, ich bin der häufig das Debütalbum am besten findet oder sogar noch Demos oder einfach so ein bisschen das Rohe, das Ungeschliffenere. Und ich bin auch bei Gigs, ich habe das Gefühl, immer ein bisschen auf der Suche nach denen, die wirklich möglichst authentisch, möglichst unprätentiös rüberkommen. Und die holen mich immer noch am meisten ab. Und da erlebe ich auch jetzt noch nach, sicher nicht so 1000 Konzerte, aber nach ein paar hundert in den letzten 30, 35 Jahren, auch immer noch positive Überraschungen, wo ich mir denke, ah, es gibt noch coole Gigs mit unbekannten Bands und von dem her gehe ich immer wieder gern, aber einfach auch nicht mehr so häufig, weil man einfach ein bisschen bequemer wird.
Ja, yeah, aber ich denke auch, dass man immer noch Überraschungen und überall kann Überraschungen erleben, wenn man sich bemüht, wenn man den Arsch aufkriegt, den alten Arsch in unserem Fall. aber bei mir ist es so, dass einfach schon unglaubliche Magie gewesen ist bei diesen ersten Konzerten. Das ist ja logisch. Man hat ja irgendwie gar nicht genau, man hat all die Fotos schon gesehen auf all diesen Live-Alben und so. Aber das wirkliche Gefühl, wie das dann ist, in der Halle zu stehen und der ganze Sound und das Auftreten und wie das dann ist, wenn die einfach tatsächlich vorderstehen und du realisierst, die leben wirklich, die gibt's wirklich. Das ist schon absolut irgendwie lebensverändernd. Also, man muss natürlich zähneknirschend auch zugeben, dass Konzerte ja auch etwas anstrengend sind. Also, das, also ich meine, die Aufmerksamkeit lässt noch, der Alkoholpegel steigt normalerweise und dann ist es auch so irgendwie eben genau so der Unterschied von nichts zu einer Band, die anfängt, ist dermaßen von 0 auf 100. Dass ja nachher einfach irgendwie pegelt es dann so zwischen 100 und 90 irgendwie hin und her. Und es ist dann, und dann oft ist eigentlich nochmal irgendwie das Ding, wenn sie von der Bühne gehen und dann kommen sie zugehoben. Und dann ist es so, ey, jetzt sind sie dann gleich wieder nicht mehr da. Also jetzt müssen wir es noch wirklich geniessen. Aber es gibt wirklich Bands, wo du auch, wenn du sie noch so sehr liebst, ist es ein bisschen Durststrecke. So, zwischen Minute 10 und Minute 70 oder so.
Ich habe noch etwas, was für mich ganz wichtig ist, wenn ich dann an ein Konzert gehe oder von früher noch so Erinnerungen. Maiden machen es immer noch, du bist dann dort oder wartest, weisst, in einer halben Stunde geht es los und irgendwann kommt ja der UFO-Song Tag zu Tag, weil das ist immer der letzte Song, bevor schlussendlich ihr Intro kommt. Da gehe ich völlig durch im Sinn von, dass, da habe ich schon Kloß im Hals, wenn ich sehe, dass einfach jetzt das letzte Mal 8000 Leute im Hallenstadion den Song mitsingen und als ob schon live Situation wäre. Und früher war das bei Ace ja Alex Harvey, der immer gelaufen ist.
Holy vorher. Shit!
Und das war genau der gleiche Moment gewesen. Dort einfach noch mit Kiff in der Luft und weiss nicht was. Und das ist für mich immer, wenn ich den Song höre, wie heisst so der berühmte Faith Healer, oder? Nein.
Genau.
Ja, genau. Ist für mich immer, bin ich auch gerade sofort in Zeitmaschine, wo ich nicht stand in so einer Situation, die ich wirklich unglaublich geil finde.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Das gibt, ist natürlich auch nicht immer so einfach, das zuzugeben. Gerade wenn man brutal Fan ist von einer Band, würde ja nie im Leben zugeben, man hat sich zwischen Minuten 10 und 70 ein bisschen gelangweilt. Das ist eigentlich absolut tabu. Aber es ist einfach nicht möglich. Oder mit Ausnahme vielleicht möglicherweise von diesen Gigs, die wir jetzt eben werden besprechen, wo das vielleicht nicht der Fall war. Also, auf jeden Fall, da sind wir, hören nichts mehr und lieben Musik.
Also der Tinnitus höre ich schon.
Ja, wenn ich etwas anderes würde machen in meinem Leben, dann wäre es, dass ich ein bisschen früher auf Stöpsel gerade zugegriffen hätte. Aber
ist das Einzige, was du anders würdest machen?
Ich glaube tatsächlich, ja. Okay, vielleicht Blockflöte statt Schlagzeug. So, jetzt Trommelwirbel einmal mehr. Wie schon bei der 83er Folge haben wir jetzt aufsteigend die geilsten Konzerte. Und wegen dem sind wir eigentlich da. Jetzt würde ich gerne von euch mal wissen, wer ist dritter Platz in euren Erinnerungen an geilstem Konzert ever? Bäumli, bist du am Start?
Bin am Start. Also ich habe mir ja wirklich den Kopf zerbrochen mit deiner Frage, die du da uns stellst. Und ich würde noch gerne so den Anerkennungspreis an gewisse Bands geben, bevor ich zum dritten Platz komme. Ich bin gerne gereist, um Bands zu schauen. Ich bin zum Beispiel auf Anchorage in Alaska zum Cheap Trick schauen. Alaska State Fair, das ist wie die Olma. Da hast du können Kühle anschauen und Schöfli und dann hast du noch in einem Kids-Free-Sektor Cheap Trick schauen. Das war bombastisch, das Konzert super. Im gleichen Jahr habe ich dann in Lissabon noch gesehen, von 50 Leuten, und sie haben so toll, als ob sie im Madison Square Garden würden spielen. Darum, die Band ist für mich immer ganz, ganz tief in meinem Herzen drin. Oder Quicksand ist auch so ein Anerkennungspreis. Da haben wir Support gemacht, Fran, du und ich. Das war wahnsinnig. Wir sind auch geblieben Metallica 93 mit dieser unglaublichen Flaschenschlacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch seht, wo etwa gleichzeitig 30'000 Flaschen in der Luft waren. Nachher war dann nur noch Pet erlaubt. Oder zum Beispiel Pearl Jam im Albani, bevor sie bekannt worden sind. Das war natürlich unglaublich geil, das Konzert. Oder Comeback-Shows von Rose Tattoo, die ich in Deutschland mit Mustache im Vorprogramm gesehen. Das ist irgendwie noch an Top 3. Oder auch Rage Against the Machine natürlich 1992 in der Turnhalle in Zürich. Ich weiß auch nicht genau, wo das war. Natürlich auch sensationell. Und was mir auch geblieben ist, ist ein ACDC-Konzert in Lausanne oder Genf, wo ich mit dem Bolle war. Und ein paar Girls, die dabei waren. Und nachher hat ein UNO-Mitarbeiter, weil wir vor dem Hotel gewartet haben, auf die Band gemeint, wir sind ACDC. Und und haben dann unsere ganze Entourage von Basel mitgenommen in einen Stripclub und wir haben gesoffen für etwa 3'000-4'000 Franken dazu. Das wäre meine Anerkennungspreis. Ja, au, nein. Gut, also jetzt geht es aber los. Auf dem dritten Platz ist «Fate No More» 1990 im Volkshaus in Zürich. Ich habe «Fate No More» vorher schon kennt mit dem ersten Sänger und nachher ist das Album «The Real Thing» rausgekommen. Ich habe gerade in London gewohnt zu dieser Zeit. Und das Album, das hat mich sowas vorweggestrahlt. Dazu mal, also ich dachte, die Band muss ich schauen, wenn die mal nebenher spielt. Und die hat dann eben im Volkshaus gespielt. Ich bin dann da, auch mit ein paar Leuten aus Basel. Und im Volkshaus hat man sich die Lampe gefüllt vorher in dieser Beiz vorne. Ich weiß nicht genau, wie die geheißen. Und dann haben wir dort gewartet. Und nachher ist das Konzert gekommen und ich habe das wirklich super, super geil in Erinnerung. Aber alle Konzerte, die ich jetzt oben bringe, ist eigentlich das Drumherum auch noch geil. Aber das Konzert war wirklich der Wahnsinn gewesen. Ich weiss noch, da ist ein riesen Moshpit bis Songs wie «Surprise Your Dad» gegangen und das ist dort ja auch so ein bisschen neu gewesen für so ein bisschen die Metal-Crossover-Szene. Wirklich ein saugeiles Konzert und nach dem Konzert sind wir wieder gesaufen und dann ist der Mike Patton gekommen und hat gesagt, hey Jungs, wo ist denn die rote Fabrik? Und dann haben wir gesagt, wir wissen, und haben gesagt, okay, wenn ihr mit mir dort ankommt, hat noch so einen Sack voll Pillen dabei gehabt, dann können wir das ja teilen und dann sind der Grieder und Mike Patton und ich, so viel ich das in Erinnerung habe, in die Rote Fabrik und haben einen lustigen Abend gehabt. Allerdings weiss ich fast nicht mehr, außer dass ich kurz da auf der Schisse und irgendwie am nächsten Tag daheim aufgewacht bin. Aber das Konzert trotzdem 1990 fällt nochmal Volkshaus Platz 3.
Okay. Also ich will ganz kurz einwerfen, wir haben auch so ein bisschen Outer-Statements aus der reichhaltigen Schweizer Szene eingeholt. Uns hat es Wunder genommen, was unsere Kumpels für Best Concerts ever erlebt haben. Und ich starte mal das erste Statement, das ich hier parat habe.
Mein Lieblingskonzert war Sabaton. Nein, natürlich nicht. Es war Sieg. US-Band, die eigentlich schneller spielt als Motorhead, das sie je gemacht haben. Also ich würde sagen, so im gleichen Stil, einfach wie auf 45 Touren, oder nein, besser gesagt 78 Touren. Sie haben zwei Arten von Songs, sehr schnelle und ein bisschen weniger schnelle. Fantastische Liveband, checkt's ab, muss man kennen, muss man gesehen haben. Auf jeden Fall, das Konzert war im Sedo, Luzern. Und an einem Sonntagnachmittag, am 5. Wir waren natürlich genug früh dort. Er hatte schon viel zu viel getrunken, wo dann das wirklich pünktlich losgegangen ist. Und der Gitarrist und der Sänger hat wirklich zwei Fullstacks auf dieser Bühne gehabt, was sicher nötig war in diesem kleinen Club. Es ist wirklich in einer brutalsten Lautstärke losgegangen. Aber er hat es doch noch geschafft, irgendwie während dem ersten oder zweiten Song noch eine Bodentrampe zu finden, wo dann der zweite Fullstack auch noch losgegangen ist. Und dann war es wirklich wie ein Gewitter gewesen. Fantastisch. Absolut genial. Aber das Beste am ganzen Konzert, muss man ehrlich gesagt sagen, war dann, wo irgendein Typ mit seiner Harley die Stege in den Konzertraum gefahren ist und vor die Bühne her gekommen ist und hat einfach angefangen zu gäseln. Also wirklich, hat einfach den ganzen Raum gefüllt mit Abgas, während die Band gespielt hat. Die hat es am Anfang gar nicht gecheckt, weil sie selber so einen verdammten Soul-Mais gemacht haben. Sehr wahrscheinlich haben sie es erst gemerkt, weil es einfach deren Weg gestunken hat. Ich weiss es auch nicht. Ja, die haben Freude gehabt natürlich. Die Leute alle haben rundherum gebängt und so schnell wie er gekommen ist, ist er auch dann einfach wieder rausgefahren. Ja, das Konzert ist einfach weitergegangen. Legendär. Ja, das war natürlich perfekt gewesen, dass es so früh angefangen hat. Man war dann um 8:30 schon daheim gewesen, total besoffen. Und hat man einfach dann gut können, Dusche nehmen und dann am Ende war man dann gleich bereit gewesen, wieder zum Arbeiten. Perfekt. Cool war auch noch Jahre später, als ich selber einen Gig hatte in der Innerschweiz, ich weiss nicht mehr wo. Und dann ist man nach dem Konzert mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und irgendwann habe ich einen gesehen und dachte, irgendwie kommt mir der bekannt vor. Und da habe ich den angesprochen und gesagt, hey, bist du nicht der, der da damals im Sädel mit der Harley da vor die Bühne hergefahren ist und gegäselt hat? Und dann sagt er, du gehst runter, das war mein alter Bruder. Ja, das sei legendär gewesen. Ich sage, ja, das weiss ich, ich war dort. Es war unfassbar gewesen. Neben dem Hangover hat man natürlich auch eine brutalste Rauchvergiftung eingefangen. Ja, also eigentlich ein perfektes Konzert für einen Sonntag, Nachmittag oder oben. Wahnsinn.
Okay, und die Eingeweihten wissen es schon. Das war der Pidi Leuenberger, legendärer Drummer von Hellmute und gegenwärtiger Drummer beim Rams. Er hat uns beglückt mit diesem Statement. Greili, welcher ist dein Platz 3?
Also, lustigerweise spielt der Vorgänger von Pidi bei Hellmute dort ein bisschen eine Nebenrolle bei meinem Platz 3. Und zwar ist das der 16. April 2008 gesehen. Wir sind in Pratteln im Z7 und dort haben vor geschätzt 60 Leute Blue Cheer gespielt. Eine absolute Legende. Die meisten kennen ihre völlig übersteuerte Version vom Summertime Blues und irgendwie haben sie 1968 Heavy Metal erfunden, irgendwie. Und für mich war das damals extrem coole Gelegenheit, weil all die Stoner, Doom, Retro-Bands haben sich auf Blue Cheer berufen. Und wow, die spielen im Z7 geil. Und es war wirklich ein verdammt geiler Gig. Ich meine, es sind der Dickie Peterson, der Paul Whaley Original und der Gitarrist, der Andrew McDonald, ist auch schon ewig dabei. Und es ist verdammt laut gewesen. Sie haben eigentlich die ersten zwei Alben durchgespielt. Und es ist vom Gig her einfach so alles, was du wollen hast. Aber es ist einfach so ein bisschen strange. Es ist so ein Gig, wo du weißt, okay, es ist eine Legende, aber es ist keine Sau da. Und sie haben sich nichts anmerken. Sie haben sogar Städtischli aufgestellt vor der Bühne, dass es nicht so leer ausgesehen hat. Und Samara war in Vorband und hallo Markus, ich weiss, der hat mir irgendwie vor dem Gegner gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wer Blue Cheer sind irgendwie, bis wir da. Und ja, wir spielen jetzt einfach da und der Hayden ist dort ja Drummer von Samara und hallo Marco Redolfi, Bassist, hat von dem her die Local Support Band gehabt und es ist wirklich irgendwie unglaublich cool gewesen. Und ich weiss, es sind sich so ein paar Fremde, sind sich noch irgendwie, also ich und ein paar Fremde, wir sind quasi fast in den Arm gelegen nach dem Gig, weil es einfach so schön war und natürlich alle irgendwie blau wie die Nacht. Und ich habe dann irgendwie noch länger mit dem Drummer geschnurrt und es war irgendwie völlig offen gewesen, wegen, ja, scheiße, weißt du, irgendwie quasi auf dem letzten Album habe ich nicht können spielen, weil ich wieder mal auf dem Heroinentzug war, aber es ist geil, dass wir jetzt wieder touren können. und habe noch kurz ein paar Worte mit dem Dicky Peterson wechseln, wo wow, völlig ein sympathischer Down-to-Earth-Mann war. Und ich glaube, was dann noch besonders lustig war, ist Hallo Inga. Die hat dann, glaube ich, frisch die Fahrprüfung gemacht und hat mich dann irgendwie noch in mein Café, wo ich damals gewohnt habe, heimgefahren. Und ich natürlich, wenn ich gesagt habe, links oder rechts gemeint. Und sie als Neufahrerin völlig verzweifelt, aber wir haben es unfallfrei geschafft. Das ist wirklich einfach wirklich immer noch jetzt noch irgendeine Gänsehaut, wenn ich an das Konzert zurückdenke. Und ein Jahr später ist der Dicky Peterson gestorben an irgendeinem Krebs und ja.
Und der Fahne hat es ja vorher gesagt, wir haben ja Leute auch noch gefragt, außerhalb von unserem Nerdcast-Team. Und ich würde auch noch gerne schnell hier jemanden das Wort holen. Viele da draußen werden ihn erkennen. Und er sagt, sein drittes liebstes Konzert war folgendes.
Venom vor Metallica. 84. Ich bin schon auf Metallica aufmerksam worden, schon, glaube ich, im Desaster ist gesehen, so ein Metal-Heftchen aus Zeitungpapier, Desaster oder Desaster, irgendetwas, hat er schon gesehen und, glaube ich, das Debüt habe ich schon gehabt, ich bin ihm ganz sicher. Aber irgendwie ist mir gleich wegen Venom gegangen, eigentlich, weil das ist Black Metal und Welcome to Hell ist aktuell gesehen. Und dann hat man das mal gesehen, das extrem dunkle, schnelle, rotzige. Und eigentlich sind wir wegen Venom eigentlich gegangen, es war unter der Woche gesehen, meinte ich. Und sind dann da um einen verregneten, oben sind wir dann nach Zürich gefahren, ich konnte mitreiten, einen von Basel. Und dann ist man dort rein und ich glaube, der Sound war scheiße von Venom, einfach mehr Pyro und Lightshow war genial gewesen. Und allen Orten hat es gezischt und gemacht und Feuer. Es war gut gewesen, aber es ist nicht so, wie man sich vorgestellt hätte, so richtig geil gewesen. So. Aber die Vorband hat natürlich brutal abgeräumt, Metallica hat die komplette Kill 'Em All gespielt und inklusive natürlich Cliff Burton, Pulling Teeth mit dem Bass-Solo und weil mir das Konzert extrem hängen geblieben ist, weil sie brutal auf den Punkt gespielt haben. Die haben praktisch 1-1 LP gespielt, Kill 'Em All, es war richtig geil gewesen. Und nach dem Konzert haben wir noch gewartet draussen und noch immer angehangen dort und ist noch ganz Metallica ist noch rausgekommen, vor das Volkshaus raus, vor die Halle. Wir haben mit ihnen geschwätzt und noch Unterschriften geholt und ich habe gerade heute jetzt Cliff Burton natürlich noch ein bisschen geschwätzt miteinander, ein bisschen geschakert und ein bisschen Bier getrunken und es war riesig gewesen und die Unterschriften hängen immer noch bei mir im Zimmer und ja, und das war ein denkwürdiger Anlass und ein denkwürdiger Abend gewesen.
Genau, und darum an dieser Stelle danke an die Mummentaler. Das war mein Nachbar früher im Freidorf in Muttens. Und er ist ein legendärer Partyveranstalter, was Metal-Partys angeht. Er macht im Joker in Sissach. Er tut auch Metal-Partys veranstalten. Danke dir vielmals für die Quoting.
Ja, also was natürlich klar ist, ist, dass natürlich bei diesen Obo-Ranglisten-Gigs das Drum und Dran auch eine extrem grosse Rolle spielt. Also bei mir ist es der dritte Platz, ich weiß nicht, ob ihr euch könnt erinnern, aber es hat in Basel, im St. Johann, zwischen 86 und 88 so einen anarchischen Freiraum gegeben, der hat all die Stadtgärtnerei geheissen. Und das war eine extrem interessante Sache gewesen. Und dann hat es die alte Blockhütte dort gehabt und dort sind einfach die ganze Zeit Punk-Konzerte gewesen. Und ich hatte zu dieser Zeit irgendwie als noch nicht ganz 20-Jähriger das Gefühl gehabt, Punk sei ja eh tot, das gibt es gar nicht mehr. Aber dort haben einfach jedes Wochenende mindestens 2 Punk-Bands gespielt. Und dann ist es irgendwann einmal zur Neige gegangen mit dieser Nutzung. Auf jeden Fall, das ist natürlich so eine von diesen Tragödien gewesen, wie sie eine Stadt je nachdem erlebt. Auf das wollen wir nicht allzu ausführlich eingehen. Aber an selben Sonntag hat es so oder so ein Fest geplant gegeben. Und dann hat es irgendwann einmal geheissen, es käme die baskische Punkband Gordatou. Die hatten eigentlich ein Gig irgendwann in Saarbrücken oder was weiß ich wo, in Süddeutschland oder so. Aber die sind so heiß drauf gewesen, die Stadtgärtner für ein letztes Mal zu bespielen, dass sie gesagt haben, sie kommen. Und alle Leute an diesem Sonntag zu oben haben gewartet und gewartet und die sind irgendwann einmal um eins am Morgen eingelaufen, haben eingestöpselt und das ist einfach die absolute wahnsinnigste Punk-Party-Revolutionär geworden. Der Sänger hat irgendwie nach zwei, drei Songs gesagt, Revolution a Basilea, und dann ist irgendwie die Stimmung einfach gerade nochmal um 50% gestiegen. Ich habe nie ein mitreissendes Punk-Konzert gesehen wie dort, weil es irgendwie wie klar war, man verabschiedet sich von etwas, aber gleichzeitig irgendwo ist es so eine dermassen Zelebrierung von einem revolutionären Geist. Absolut unvergesslich für mich. Von einer mehr oder weniger für die meisten vermutlich unbekannte Band. So, ich habe geschlossen. Wer haben wir noch nicht gehabt? Dritter Platz, Philipp?
Oh je. Ich habe mich sehr schwer da mit dieser Liste, muss ich sagen. Es war auch schön, euch zuzuhören. Ich durfte eine kleine Zeitreise gerade mitmachen. Ich kann mich auch an jenste Konzerte erinnern, die genannt worden sind. Pearl Jam 92 bin ich auch gesehen, Quicksand bin ich gesehen, wo ihr gespielt habt. Also jenste Sache, ist auch noch schön, das auch so zu hören. Aber eben, zu meinem dritten Platz. Eben, ich habe mich da schwer da, aber ich habe dann schon müssen sagen, ich habe 2007 bin ich in der Bad Bonn-Kilbe gesehen. Das ist ja, ein sehr schönes Festival, wo jedes Jahr ja tolle Sachen auffahrt. Und 2007 haben sie ein sehr tolles Line-Up gehabt. Das war eine Band, die hat Oxbow geheissen. No Means No haben gespielt. ISIS hat dann gespielt nach No Means No. Und die Headliner waren Celtic Frost. Und so seltsam oder so speziell sich die Mischung anhört, so ist sie irgendwie auch gesehen, ganz oben lang. Es ist, interessanterweise ist jede Band besser geworden als die vorher. Und Celtic Frost haben für mich dort ein absolutes Hammer-Konzert abgeliefert. Also unglaublich gut. Unglaublich guten Sound haben sie gehabt. Sie haben angefangen mit Procreation of the Wicked, nach dem Intro dann. Und sie haben da, meinte ich, einiges langsamer gespielt. Ich wollte eigentlich schauen, ob ich Aufnahmen finde, aber ich habe nichts gefunden, so auf die Schnelle leider. Sie haben da langsamer gespielt. Er war absolut granaten-heavy gewesen. Sie hatten einen Killer-Sound gehabt, sie hatten eine saugute Setlist gehabt, so quasi von der Anfang von Celtic Frost so bis zum aktuellen Monofist-Album haben sie ein gutes Querbeet-Set gehabt. Und sie haben dann geschlossen mit Synagoge Satane und auch absolut, ja eh einer von meinen absoluten Lieblingssongs für ihn. Es hat mich völlig, wie soll ich sagen, ich bin völlig baff gewesen noch. Also ich habe wirklich müssen nachher wie quasi ansitzen und mich ein bisschen sammeln, weil es hat mich so mitgenommen, oder? Und es ist einfach alles sehr gestummen, es ist perfektes Wetter gewesen, es ist ja draußen, es hat gute Leute gehabt, es hat eine gute Stimmung gehabt, es hat einfach alles passt, ja. Ich habe Celtic Frost vorher nachher auch gesehen gehabt, aber da oben, dort ist irgendwie alles zusammengekommen, dass es für mich, also wirklich, sowas von gut gewesen ist, ja.
Ui, ja, da läuft es dann schon ein bisschen Druck drauf, auch wenn ich dir zulasse. Ja, und eben, wir haben ja auch so unsere Brudis und Dudes gefragt, wie es ihnen geht, wenn wir sie konfrontieren mit der Frage, hey, sagen wir mal, die Lieblingskonzert. Und da haben wir noch einen, der mir Folgendes geschickt hat.
Ja, hallo, du bist der V. Also, meine Top-Konzert oder Life-Changing-Konzert. Ich würde sagen, das war Exodus. Ich weiß jetzt nicht, ob das 85 oder 86 war. Da haben sie so eine One-Off-Show gehabt, im damals noch Drahtschmiedli hat das geheißen. Das ist, glaube ich, heute das Dynamo in Zürich. Und da haben, glaube ich, Bloody Six und noch eine Band, Stone, irgendetwas mit Stone, Stonehenge oder Stonewall, hat dort noch mitgespielt. Und ja, legendäres Konzert gewesen, Paul Bellof noch dabei. Die erste Platte ist glaube ich, draussen gewesen, ja. Und ja, ich bin dort irgendwie in die erste Reihe, habe meinen ersten Stage-Dive gemacht. Und allein die Sache, dass die da singen «Blood upon the stage» und «Bang your head upon the stage» und so nebendran war einer, der sich die Fresse blutig geschlagen hat am Bühnenrand. Und das hat irgendwie alles so passt, Musik, Text, das Erlebte und die unglaubliche Energie, die da abgegangen ist. Und auch Musicianship, also beide Gitarristen, Gary Holdrick, Junold, haben böse vom Laden gezogen. Also muss ich schon sagen, ja, doch. Das war geil.
Also ich habe da vielleicht auch gerade noch ein Statement zum Anschliessen, aber ich glaube, man dürfen schon noch sagen, dass das der VO war, ist Legendary VO von Gurt.
Unbedingt.
Ja, ciao Fran. Ich habe vor ein paar Tagen deine Anfrage bekommen, ob ich etwas zum besten Konzert, würde ich sagen, das ich je erlebt habe. Und seither habe ich schlaflose Nächte. Weil das ist natürlich eine extrem fiese Frage. Was ist das beste Konzert, das du je gesehen hast? Und das hat mich unglaublich beschäftigt. Und weil die Antwort ist extrem schwierig. Aber tatsächlich, jetzt bin ich ein paar Tage später zum Schluss gekommen und ich will euch berichten darüber. Also ganz einfach, ich muss ein paar Konzerte nennen, die dazugehören, aber nachher sage ich, welches das Beste war und warum das so ist. Ihr wisst, ich bin in Erlischbach, das ist neben Aarau aufgewachsen und in den 80er Jahren und bin dann so in meine Teenager-Zeit gekommen, Ende 80er Jahre, und in Aarau ist ziemlich nichts gelaufen. Also nichts. Was heisst nichts? Also wenn du etwas an Konzert hast gesehen oder so, mit 13, 14, 12, dann hast du entweder auf Basel oder auf Zürich oder irgendwie müssen. Und das war nicht ganz so einfach, weil Köln hast du ja keine gehabt und der Zug ist teuer und die Alten haben es auch nicht zugelassen. Also hat man sich da einfach selber organisiert. So mag ich mich erinnern, aber bevor es Kiff gegeben hat, sind so die ersten Konzerte, die ich gesehen habe, zum Beispiel der Bösbub Eugen gewesen, im Säli, im Kreuz Zur. Und das hat niemand anders als der Mighty Hediger organisiert, der ja auch sehr bekannt ist im Kreis Basel. Und das sind absolut exorbitante Erlebnisse gewesen, die bösen Bubeugen. Ich meine, das ist durch Mark und Bein gegangen, wenn man mit 14 dort gestanden ist und das und so eine Liveband gesehen. Das ist das Nonplusultra gewesen. Gut, mein musikalischer Werdegang geschwind. Ich bin sozialisiert worden von meinem Bruder, der ist 7 Jahre älter geworden. Also die erste Band, die mir viel bedeutet hat, war Kiss mit diesen Masken und allem drum und dran. Dann ist relativ schnell Status Quo, AC/DC gekommen und parallel aber die ganze Punk-Schiene mit Sex Pistols und GBH, Exploited. Also das hat mich alles absolut fasziniert und manchmal war es mehr das Äußere als Musik. So der Auftrittserscheinungsbild von diesen Bands. Und als Schmelztiegel dazwischen Motorhead. Okay. Und später bin ich älter geworden und habe nachher anderes Zeug angefangen hören und entdecken und meine ersten Bands gehabt. Und dann ist dann irgendwann auch an die ersten Konzerte gegangen von internationalen Bands. Und das war vor allem das Jahr 1990. bahnbrechend gewesen. Und darum ist auch dort mein bestes Konzert. Und das war No Means No. Am 15. Mai 1990 in der Roten Fabrik Zürich. No Means No. Eine Wahnsinnsgeschichte. Ich mag mich gar nicht mehr so an die Musik erinnern. Ich mag mich einfach erinnern, dass ich mit 16 dort voll im Moshpit innen am Abpogen war. Wie verrückt, das hat geräbelt und tätscht. Das Schlagzeug vorne an der Bühne, auf den Seiten, also nicht irgendwie eine klassische Aufstellung hinten, schon das habe ich eigenartig gefunden, weil das hat nicht so gepasst zu den anderen Sachen, die man sonst so kennt hat und dann völlig abgespeckt, also keine Show, keine Büros, nichts, oder? All das ganze der Kram aus den 80er Jahren haben die nicht gehabt, das war einfach pure Energie gewesen. Und ich würde sagen, das hat auch mein Bassspiel prägt. Dort ist gerade das Album Wrong rausgekommen und wo ja absolut auch einfach nur Granate geil ist. Also, das würde auch, ich würde sagen, würde zu den besten 10 Alben gehören, wenn ich da eine Liste machen müsste. Also, die haben mich komplett abgeholt. Das ist das total ein Erlebnis gewesen. Ich glaube, es ist ein Dienstag oben gewesen. Und der Nachbarsbub, der Töme, der ist 18 gewesen und der ist gefahren. Der hat schon das Auto beilegt und der ist gefahren. Also sind wir dorthin und haben uns das gegeben an einem Dienstag oben. Und das ist eine Offenbarung gewesen. Das ist die Welt,
Die Welt war nachher nie mehr die gleiche. Ich habe ja selber schon Konzerte gegeben mit meiner eigenen Band und so weiter und so fort. Und wir sind auch schon ein bisschen rumgekommen. Aber dann war die Welt eine andere. Im gleichen Jahr Fugazi, 17. Oktober 1990. Nachher die Lemonheads im Kiff 1991. Prong Life of Agony 94. Kaius im Frisson 1995 oder 94. Helicopters Glucifer 1998 in der Reithalle Bern. Also auch das sind immer wieder Momente, wo es Offenbarungen gegeben hat. Muse, wo sie noch ganz klein waren, zu wollen an einem Open Air auf der Nebenbühne, wo noch Backyard Babies gespielt haben und Soulfly, und auf der Hauptbühne hat Deftones gespielt, Queens of the Stone Age, Black Crowes, also alles an einem Tag. Also ihr seht, es war extrem schwierig herauszufinden, welches ist das beste Konzerterlebnis je war. Oder auch Somewhere Back in Time Tour von Iron Maiden. Drehen heute noch durch, singen heute noch im Tram zu Basel auf der Heimfahrt. Ich bin immer noch dort. Das sind so die Momente, die mich komplett abgeholt haben. Aber die Initialzündung war tatsächlich No Means No, 15. Mai 1990. Das hat mir die Schuhe abgezogen. No Means No, eine Band, die ich bis heute höre und wo du und ich, Fran, glaube, eine gemeinsame Verbindung haben. Ebenso wie zu den Melvins. Gern dich da. Und das Lässige ist ja, No Means No ist auch für mich die Mischung, das Bindeglied zwischen Element von Metal und Element von Punk. Also so, wie ich musikalisch sozialisiert worden bin, das haben die auf den Punkt gebracht, insbesondere auf dem Album Wrong, nachher noch mit irgendwelchen jazzigen Geschichten drin, etc. Also alles, was geil war, haben die miteinander verbunden und Granaten abgeliefert, ohne irgendwelche grossen Show-Elemente. Und das hat mich bis zum heutigen Tag, lässt mich das nicht los. Also, danke für die Anfrage, Jesse.
Okay, das ist ein gesehen, der Mighty Marcel Haeg alias Kudi von dem Mighty Hellmute oder Hellmüter, wie wir sie via Hede kennengelernt haben. Ja, wir kommen zum zweiten Platz. Also am 8. Juni 1984 haben im Atlantis in Basel Dr. Feelgood gespielt. Ich weiss nicht, ob euch Dr. Feelgood ein Begriff ist, würde insofern legitimieren, dass es in einem Metal-Podcast gehört, weil sie quasi als Urgroßväter vom Punk gelten. Als die Pop-Rock-Ikone. Frontmann von dieser Band sieht aus wie ein irrwordener Büroangestellter, der quasi eigentlich kurz vor dem Amoklauf ist. So hat er eigentlich die ganze Zeit ausgesehen bei ihnen. Die haben schon in den 70er Jahren Hits gehabt wie Milk and Alcohol, Down at the Doctors oder Roxette und so weiter. Auf jeden Fall, das ist englische Pop Rhythm and Blues at its absolute best gewesen. Und das ist in dem Juni 84 natürlich schon irgendwie warm gewesen und die Leute irgendwie schon in extremer Partystimmung. Und die haben dermassen abgedruckt vom ersten Song weg. Das hat mich so weggeblasen. Der Gitarrist ist, glaube ich, schon im zweiten oder dritten Song auf dem Balkon oben gewesen. Dann noch einfach ein Hit hat der andere gejagt. Und das ist einfach zwei, drei Klassen besser gewesen als alles, was man vorher im Atlantis gesehen hat. Was absolut krass ist, ich habe nie Leute so auf den Tisch sehen stampfen und durchgehen im Atlantis wie dort. Sie haben ein Zugabe gespielt, zwei Zugabe gespielt, drei und dann nachher ist es ungefähr ungefähr 20 Minuten gegangen und die Leute haben einfach nicht Look gelassen und die Band ist duscht und umgezogen, nochmal gekommen und hat eine vierte Zugabe gespielt und es ist einfach dermassen life-changing gesehen, völlige Rock'n'Roll-Taufe. Kann ich nur sagen, wenn ihr Dr. Feelgood nicht kennt, ziehen sie euch in eine von der wirklich ganz, ganz grossen, unterbewerteten Bands. So, das war mein zweiter Platz. Bäumli.
Gut, also, bei mir ist Platz 2 folgendermaßen. Ich habe im 1984 im Juli an einer Ausschreibung zum Star-Treff mitgemacht im Pop-Rocky. Und hat tatsächlich gewonnen. Es hat nämlich dann mir der Peter Übelhardt angerufen. Er war Journalist beim Pop-Rocky und gleichzeitig auch der Freund von meiner Schwester. Gesagt, ja, los, wir gehen zusammen dort an. Und zwar dort an war es das Monsters of Rock in Winterthur am 31. August 1984 mit der Motley Crue, Van Halen, AC/DC. Und wie ich es schon am Anfang gesagt habe, die besten Konzerte für mich, die haben halt oft auch etwas mit der Geschichte zu tun, die ich dort erlebt habe. Also ich bin auf jeden Fall mit einer anderen Person zusammen rausgekommen gewesen, den ganzen Tag dürfen dort Backstage rumhängen. Ich war dort 15 Jahre alt gewesen. Und das war natürlich für mich etwa, glaube ich, das Größte gewesen, überhaupt, was ich bis dahin erlebt habe. Also Tagstouren, es ist glaube ich um 2 losgegangen, Tagstouren habe ich mit diesen Motley Crue-Menschen können rumhängen. Was mir geblieben ist, ist, dass der Nicky Six schon dort total ganz Arschloch war. Der Tommy Lee eigentlich nett, aber nicht gerade das hellste Licht auf dem Dörtli. Der Vince unspektakulär. Und der Mick Mars war eigentlich dort schon nett und hat mir als damals 14- oder 15-Jähriger recht viel Jack Daniels gegeben. Aber eigentlich ist das nicht einmal für mich der spannendste Moment an dem Tag. Es war natürlich Van Halen und AC/DC. AC/DC sind gar nie in dem Backstage-Bereich gewesen. Van Halen sind den ganzen Nachmittag auch schon rum gewesen. Ich habe dann mit dem David Lee Roth auf einem Holztisch Tango tanzt, weil er mich geholt hat. Und was natürlich wahnsinnig war, ich durfte zum Fotoshooting zum Eddie Van Halen rein vor dem Gig, wo er sich aufgewärmt hat. Und nachher sind wir natürlich gerade rausgegangen und haben den Gig angeschaut. Der Gig war nicht so sensationell gut gewesen von Van Halen, aber für mich natürlich, wo als junger Gitarraspirant ist das natürlich der Knaller gewesen, die Legende, für mich damals schon eine Legende, live zu sehen und dann noch dürfen treffen Backstage. Aber was natürlich für mich das Größte war, sind die AC/DC, weil ich bin so etwas von Fan von dieser Band. Und die sind dann auch, die haben sich gar nicht blicken lassen durch den Tag und irgendwann so oben, etwa Nacht, ist so eine Limousinentross Backstage gekommen. Und es ist dann wie so die Ankunft von der Queen gewesen. Es ist auch alles recht ruhig geworden. Und die sind dann aus diesen Limousinen ausgestiegen, sind auf die Bühne und haben uns zwei Star-Treff-Gewinner ganz kurz noch schnell für ein Fotoshooting getroffen. Und dann ist es geheißen, jetzt müsst ihr aber führen, wenn ihr den Gig schauen wollt. Und ganz ehrlich gesagt, das ist das beste AC/DC-Konzert, das ich überhaupt gesehen habe. 1984, das war zwar die Flick of the Switch Tour, aber dort haben sie gefunden, hey, Strip Down, so wie wir das früher gemacht haben, in den Clubs. Es sind halt jetzt einfach Open Airs mit 10.000, 20.000 Leuten, aber das war unglaublich geil, das Konzert. Eine super Setliste, super Abdruck, super auf den Punkt gespielt. Die Leute sind komplett durchgefallen und das ist definitiv meine Nummer 2.
Daher deine grosse Liebe zu Flick of the Switch.
Vielleicht
hängt das schwer mit dem Konzert.
Wahrscheinlich, ja.
Also ich habe gerade kürzlich mal in einer schlaflosen Nacht bin auf das YouTube-Ding gestoßen von Van Halen in England von dieser Tour. Hast du das schon mal gesehen? Gefilmt von der Bühne aus?
Kenne ich.
Sagenhaft, wirklich. Und das müsst ihr unbedingt mal anschauen. Das gibt es fast nicht. Okay, Philipp, bist du da zufällig gewesen?
Nein, leider nicht. Ich wäre sehr gerne gegangen, aber nein.
Wahrscheinlich hast du eine bei mir von diesen Bands, die ich das Högli nie machen konnte. Van Halen nie gesehen.
Ich habe nie Van Halen auch nie gesehen.
Ja, das tut mir natürlich schambar leid für euch zwei. Aber es gibt Leute, die Van Halen gesehen haben. Und zwar mit mir zusammen, 84 und Monsters of Rock, zusammen mit AC und Motley Crue. Der Mummi erzählt Folgendes.
Ja, einen habe ich noch, Bäumli. Das war auch eine ganz, ganz top Sache. Open Air, AC, Van Halen, Motley Crue. AC mit Flick of the Switch. Van Halen mit 1984. Und Motley Crue mit Shout at the Devil. Und das war auch eine top Sache. Ich habe AC in Bestform erlebt. Ich bin eben mit dem offenen Maul dort gestanden. Als der Angst dort abbrennt hat von einem Feuerwerk, das hat sich bei mir eingebrennt im Kopf oben. Das war unglaublich, was der dort vom Stapel gelassen hat. Dann die Crew war auch sackstark. Natürlich mit dem Too Fast for Love Debüt sind sie nachher über heute Shout at the Devil und haben da die ganze Routine mitgebracht aus Amerika. Und das war auch eine top Sache gewesen. Dort hat er noch gut können singen, Vince Neil. Ist auch richtige geile oben gewesen. Van Halen auch stark natürlich mit 1984 und aber gleich, der Ding hat ein bisschen mehr geschwätzt als dass sie Musik gemacht haben, der Dave, der Diamond Dave. Und ja, aber trotzdem auch ein denkwürdiger oben gesehen, die drei Bands zusammen. Und ja, das war auch eine ganz, ganz tolle Sache dort.
Ja, danke Mummi. Super, ich habe gewusst, dass das ein mega geiler Tag war und nicht nur in meiner verklärten Erinnerung so stattgefunden hat. Ja, wollen wir gerade noch einen hinter drei schicken?
Also, ich habe noch ein Statement. Und zwar, naja, ich sage ja nicht von wem, Folgendes.
Das beste Konzert, ja, das ist eigentlich wie das beste Essen. Das gibt es ja eigentlich nicht wirklich. Sondern es hängt fest von der Verfassung ab, vom Hunger, von allem Möglichen. Und darum habe ich mich für das Konzert entschieden, das schon ein bisschen her ist. Und zwar 16. Februar 1993, um genau zu sein. Bin ich 20 und etwa 17 Tage und bin mit meinem Freund Peter gegen Alice in Chains und Screaming Trees schauen im Volkshaus. Und ich muss sagen, das war wirklich eine recht feste Wucht, weil der ganze Grunge, was auch immer Grunge ist, der Grunge-Hype hat mir irgendwie ein bisschen auf den Sack gegeben. Obwohl natürlich Nirvana unbestritten super ist. Aber die anderen haben mir ein bisschen besser gefallen. Und am allerbesten hat mir eigentlich immer Alice in Chains gefallen. Und zwar hauptsächlich aus einem Grund, Lane Staley. Von mir aus gesehen der beste Sänger irgendwie in den 90er Jahren. Unglaubliche Bühnenpräsenz, uhure cool ausgesehen. Leider uhure viel gefixt. Aber ja, das Konzert hat so angefangen. Screaming Trees, oder? Mark Lanegan, ein riesen Mensch. In der Mitte hat sich am Mikrofon gehabt und wirklich nicht den Haufen bewegt. Wer schon mal den Lanegan gehört hat singen, weiss, dass er verdammt hure tief singt. Und geil. Und links und rechts, und das war eben fast noch geiler gewesen, sind die zwei Connor-Brüder Bass-Gitarre gestanden. Irgendwie Van, Connor und Monty oder so etwas. Es sind einfach eine Art Kühlschränke aus Fleisch mit verdammt langen Haaren. Und der Gitarre, der hat so eine Propellertechnik gehabt mit dem rechten Arm zum Spielen. Verdammt schnell. Und hat auf einmal so Überschläge. Er hat sich eigentlich mit dem Kopf hat er irgendwie richtig Knie abgezielt und dann hat sein Bein so durchgeschlagen und hat dann einfach auf den Rücken geprätscht. Also das war seine Show gewesen. Und der hat wirklich weitergespielt, problemlos während dem Ganzen. Ist er einfach nachher irgendwie 130 Kilo auf den Rücken geprätscht und hat so weitergespielt. Und wenn er das alleine, muss ich sagen, ist schon sehr schön gewesen. Sweet Oblivion ist vorher rausgekommen von Screaming Trees. Von mir aus gesehen die beste Screaming Trees Platte. Sehr schön gewesen, wirklich sehr gut. Und nachher, eben, es ist 31 Jahre her, bitte behaftet mich nicht auf Details. Aber nachher hat es, wenn es mir recht ist, haben sie so eine Stoff vorne runtergelassen in der Bühne und haben von hinten so Öllampenzeug drauf projiziert. So richtig so hippie-mässig 70er Jahre. Nachher ist Alice in Chains, oder eben, das war der Anfang vom Konzert, und dann irgendwann ist natürlich der hure Vorhang runtergefallen und dann sind sie reingelegen und Lane Staley, glaubt mir es, hat den rechten Fuss auf dem Monitor gehabt, die rechte Hand am Mikrofon, riesen Sonnenbrille natürlich, geiler Bart, Haar gegen hinten geschleimt und hat sich einfach irgendwie anderthalb Stunden nicht bewegt. Also ich kann mich einmal nicht erinnern und der Pidi glaube ich auch nicht. Und er hat gesungen, geiler als auf Platte, muss man wirklich sagen. Also wenn man, leider kann man Hühnerhaut nicht hören, aber das habe ich heute noch, wenn ich an das denke. Weil, ich meine, das ist gerade die zweite Platte rausgekommen, Dirt, oder? Die erste Facelift war glaube ich von 90 und Ende 92 ist die Dirt rausgekommen. Setlist weiss ich natürlich nicht mehr, logischerweise, aber die ist eigentlich auch völlig egal, weil sie haben einfach beide die Platte gespielt und die sind mehr oder weniger voll von Hits, also da gibt es eigentlich keinen Ausfall. Und das ist, ja, das ist es gewesen. Das ist unglaublich geil gewesen. Und am Schluss haben wir noch eine Wollenkappe gekauft, der PD&D, das weiss ich noch. Eine Wollenkappe, weil am Schluss haben wir nämlich müssen von Olten auf Zofingen, glaube ich, nach Hause laufen, sagt er. Das wären 10 Kilometer, aber du, so nach einem Konzert, kein Problem, oder? Vor allem, wenn es so ein gutes war, oder? Was natürlich weniger schön ist, ist, dass die Menschen eigentlich im 10-Jahres-Rhythmus abgelebt sind. Der Mike Starr war ja der Bassist von Alice in Chains, wobei der, glaube ich, eben nicht gespielt hat. Das war der Mike Kines. Aber der war auch sehr heroinabhängig. Der ist im 12. gestorben. Im 2002 ist der Lance Daly gestorben, 10 Jahre vorher. Und im 2022 ist der Mark Lanegan gestorben. Also sehr viele Junkies auf dieser Bühne gestanden dann und sehr viele gibt es nicht mehr. Der eine Fleischklotz Kühlschrank, da gibt es übrigens auch nicht mehr. Also, ich kann fast sagen, die Hälfte der Leute ist über ein Jahr da, aber hey, ich war dabei gewesen und das zählt, oder?
Hey, allerdings, lieber Oliver Schweizer alias Schwee, auch legendärer Helmut-Gitarrist, vielen Dank. Ja, die verdammten Wollekappen zu dieser Zeit, ich habe, glaube ich, damals auch eine reingezogen. Ist jemand von euch an diesem Konzert gewesen?
Nein, aber ich bin im Terminal 5 oder Terminal 3 in München, go Alice in Chains schauen, auf dieser Tour. Und das habe ich bis jetzt gerade eigentlich vergessen gehabt, weil das wäre wahrscheinlich in die Top 3 Listen eigentlich reingekommen. Das ist unglaublich gut gewesen und es ist eigentlich so, wie er das gesagt hat. Und es hat aber dort noch so wie eine Art Spinnennetz gehabt, ein Seil. Und in München ist der Lance Daly, der wirklich gesungen hat wie ein Gott, ist in diesem Spinnennetz innen gewesen, aber auch bewegungslos. Aber ja, das kann ich beipflichten, das ist richtig, richtig gut gewesen.
Wahrscheinlich haben sie das Spinnennetz überhaupt irgendwie anfertigen, weil sie gewusst haben, dass sich der Lance Daly nur millimeterweise bewegt. Philipp, hast du je Alice in Chains gesehen?
Ich habe Alice in Chains, also vor all diesen grösseren Grunge-Bands habe ich eigentlich alle gesehen zu ihrer Zeit, also wo sie aufgekommen sind, außer Alice in Chains. Ja. Alice in Chains habe ich erst an dem verschlammten Sonisphere dann gesehen in Jonschwil. Ja.
Ah, ja, genau.
Das war 2010 gewesen, ja. Aber ich habe Soundgarden gesehen im 90, ich habe Nirvana gesehen im 94, ich habe Pearl Jam gesehen im 92 zweimal. Ja, also von der Seaweed habe ich gesehen, Liestl.
Ja, komisch, ja.
Komisch. Also einige von diesen Bands, von dieser Grunge-Szene, aber Alice in Chains nicht, nein.
Also von wegen irgendwie so wegblosen ist natürlich Seaweed absolut dabei gewesen. Also das ist auch so absolut ein anderer Planet gewesen. Okay, ich habe hier noch, und zwar der Leo Weidmauer, legendäre Route 66 DJ aus den 90er Jahren, hat mir das Statement gemacht.
Also wirklich ein unvergessliches Konzert war am 9. Juni 1993 im Volkshaus Zürich. Rage Against the Machine, Fishbone und Tool. Ich meine, die haben dann noch eine recht grosse Geschichte geschrieben. Es war so warm an diesem Tag, dass die Leute anstehen mussten auf der Toilette, um etwas zu trinken. Getränkestand hat nichts mehr gehabt. Drei Viertel war oben ohne. Haben mit dem T-Shirt rumgeschwirrt, wie einem Fußballmatch. Ball und Frisbee sind oben durchgeflogen. Und bei Rage ist alles umgekumpt, von vorderst bis zum hinterst, mit dem Mischer, mit der Kopfhörer, ich vergiss das nicht mehr. Der Mischer, der auch mit rumjumpt und gar nicht gross aufs Mischpult schaut. Also wirklich ein geniales Konzert gewesen.
Hey, ist da jemand von euch gewesen?
Ich mit dem Leo zusammen, glaube ich, sogar.
Nein, ja. Ohne Scheiss. Ja. Oh. Kannst du bestätigen?
Was?
DJ, wo man kommt.
Ja, nein, also was ich bestätigen kann, ist, dass es wirklich, wir sind alle oben ohne gesehen, die Männer und zum Teil auch die Frauen. Und ja, es war wirklich brutal geil gewesen. Tool wahrscheinlich am schlechtesten von diesen drei sogar. Aber Fishbone und Rage, super, super, super.
Okay, wow.
Habe ich aber übrigens auch nicht gewusst, das Konzert bis jetzt gehabt. Danke, Leo.
Okay. Vielleicht solltest du eine Liste führen, wie andere das
machen. Okay, immerhin helfen die Outer-Statements, deine Erinnerung wachzurufen.
Ja, versuch das mal nachträglich zu machen.
Das ist die wahre Gunst.
Ja. Okay, dann nehme ich sie nie in Angriff. Okay, Greili, du, Platz 2, haben wir das schon?
Nein, okay, also ich bleibe ein bisschen in meinem Gärtchen und ich fange 1989 an. Jetzt ist so in meinem Umfeld neben Metal langsam so gerufte Sound, wie Sisters of Mercy oder Fields of the Nephilim immer ein bisschen Thema gewesen. Und irgendwie hat es 1989 dann ein Album gegeben von einer schwedischen Doom-Gothic-Doom-Band Stillborn. Extrem cooles Album, Necrospirituals. sensationelles Cover, so schwarz mit so einem gelben Motiv und einem kleinen Totenschädel, der dann, Klammern, dann noch so ein bisschen nazimässig ausgesehen hat, aber das hat einfach noch zum Bösen dazu beigetragen. Und die Platte ist verrissen worden in den grossen Metal-Magazinen. Es tönt quasi wie ein alter Kaugummi, der aus den Boxen gekrochen kommt, aber es ist eigentlich einfach ja, so geile, fiese, simple, so ein bisschen, fast ein bisschen tanzigsteiliger Doom gesehen mit irgendeinem extrem tiefen Sänger. Und wenn du den gehört hast, ist es einfach so, es ist der kalte Rücken da abgelaufen. Und ja, meine Wenigkeit, der Ruchti, ein paar andere Leute, ich meine, wir haben die Platte zelebriert und geliebt und zu Tod gelost. Und ein, zwei Jahre später ist eine neue Stillborn gekommen, mit einem neuen Sänger, ist ein bisschen komischer Sound geworden. Und so, gut, okay. Dann ist es so ein bisschen case closed, oder? Fast forward, 2016 oder so, hat es dann gegen Ende 2016 oder 2017 hat es dann mal so erste Anzeichen gegeben, die sind wieder in Originalbesetzung zusammen und irgendwann sind im Dezember 17 Konzerte in Skandinavien angekündigt worden. Okay, Greili fliegt das verlängertes Wochenende auf Kopenhagen, 2. Dezember 2017. Stillborn spielen dort in Originalbesetzung. Und es hat ein neues Album gegeben, wo ja, mindestens nicht viel schlechter war, als man es erwarten konnte. Und ja, ist egal, hauptsächlich irgendwie quasi, ich komme dir mal live zu geben. Das ist wirklich so der Gig, wo du denkst, fuck, irgendwie, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sehe. Irgendeine fucking underground, gerufte Doom-Band, wo ich irgendwie immer das Gefühl hatte, das kennt niemand außer mir und meinen paar Kollegen. Und dann fliegst du noch auf Kopenhagen, um das mal live zu sehen. Und ja, gehst halt einfach ein bisschen Plattenläden-Tour und dann gehst halt in Beatbop, wo der Michael Denner, der Gitarrist war, bei Merciful Fate betreibt. Und dann bin ich ganz Samstag Nachmittag mit Michael Denner gekocht, am Smalltalken und ab und zu mal Ziggis rauchen und irgendwie sind hin und wieder Merciful Fate-Fans gekommen, was ich sein Autogramm holen bin. Und er hat das so ein bisschen mit einer Lockerheit gemacht und das ist auch irgendwie noch ein cooles Erlebnis gewesen. Du hängst einfach mit einem von den geilsten Gitarristen von der geilsten Metalband aus Dänemark kommen und hast dort irgendwie einen easy Samstag Nachmittag. Und gut, und irgendwann mal bin ich in den Club, wo die Band gespielt hat, komme es auch rum. Irgendwie, ja gut, nimm mal ein Bier, hocke mal irgendjemand an und dann plötzlich hocken irgendwie so vier Damen so plus minus in meinem Alter in der Nähe und finden so, ja, ist das noch frei so auf Dänisch? Und ich so, ja, musst Englisch reden, verstand kein Dänisch. Und dann, ja, wer bist denn du? Und dann, ja, ich bin jetzt extra aus der Schweiz hier. Und dann, so lustig, wir sind voll die Frauen von den Musikern, hey, komm mal mit und so. Und komm, wir machen ein Foto mit dir, mit ihnen. Und dann ist es losgegangen, oder? Dann bist du irgendwie gerade so im Ding gewesen und dann so, oh, I'm not worthy. Und dann haben sie einen huren geilen Gig gespielt. Und ich meine, die haben irgendwie, weiß ich auch nicht, 30 Jahre keinen Gig mehr gespielt. Und es war irgendwie geil gewesen. Und ich hatte halb Gigs Wasser in den Augen gehabt. Und sie haben praktisch die ganze Platte gehört, gespielt, die ich wollte hören. Und am Schluss bin ich irgendwie bis am Morgen um 3-4 mit denen irgendeinem anderen Schuppen an der Aftershow-Party gesehen. Und es ist fast eine Freundschaft entstanden daraus raus. Und es ist eigentlich so ein Teenie-Traum wahr geworden. Und der ist irgendwie so, ja, der ist wirklich ganz weit vorne, also vom gesamten Package, das es gegeben hat.
Dream come true, ja. So ein bisschen. Okay.
Und keine Sau kennst, das finde ich dann immer schön.
Inklusive mir nicht.
Schon mal gehört.
Haben wir die Silbermedaille abgeschlossen?
Nein. Philipp.
Oh, excuse.
Ja, eben. Immer schwer, da so ein Ranking zu machen, aber ich habe dann auf Platz 2 ein Konzert hier, das am 23. August 1994 stattgefunden hat. Und zwar war das im Dachstock in Bern. Und dort hat Neurosis gespielt. Es war heiss gewesen. Sie haben die Videoprojektion mit 3 Videoprojektoren, meinte ich. Heutzutage ist ja das nicht mehr spezielles Videoprojektion. Es hat ja irgendwie fast so viele Bands und mittlerweile kann man sie fast nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Dort ist es etwas Neues gewesen und es war auch eine Kunstform gewesen, die sie damit hatten. Es hat sehr gut zur Musik gepasst. Es ist brutal heavy gesehen. Ich habe selten so ein intensives Konzert gesehen, so ein Konzert, das wie soll ich sagen, es ist wie unter Tut gefahren. Es hat sich wie angefühlt wie ein Panzer, der einen Millimeterschritt überfährt. Irgendwie so etwas war es gesehen. Es war unglaublich gutes Konzert. Und was mir vor allem geblieben ist, irgendwann ist dann, eben, es hat so viel Energie gebraucht, es war so heiß gewesen, und irgendwann ist dann halt auch, ja, ist fertig geworden. Und irgendwie war es einfach noch eine Totenstille gewesen. Es ist einfach nichts mehr, niemand hat etwas gesagt, es ist keine Musik gelaufen, es sind, glaube ich, einfach alle völlig platt gewesen. Und irgendwie so ganz weit aus dem Off höre ich so eine Stimme, ganz weit weg, die sagt, hey Mann, ich brauche Luft, ich brauche Luft. Und irgendwie, das hat sie mir sehr gut zusammengefasst. Eigentlich sehr schade, New Roses ja, hat ja ein unrühmliches Ende gefunden mit Scott Kelly und seinen Sachen, seinen Geschichten. Oder, eigentlich sehr schade, dass so eine legendäre Band so ein bisschen so eine Schandfläche jetzt abbekommen hat. Ja, ja, das wäre so, glaube ich, meine Nummer zwei. Ja.
Da bin ich auch gesehen. Das war wirklich brutal gewesen. Und krasse Videos. Wirklich krasse Videos.
Okay, das waren die Silbermedaillen gewesen. Wir kommen in die Schlussrunde. Goldmedaillen mit einem einmal mehr riesigen Trommelwirbel. Wer mag den Anfang machen? First come, first serve.
Also den Anfang macht der Mummy.
Okay.
Und zwar habe ich genau gewusst, was er bringt, weil wer mit ihm auf Facebook befreundet ist, weiß, was jetzt kommt.
Ja, Bäumli, also Konzert 1 ist mein erstes Konzert, das ich überhaupt gesehen bin, mit 14 im St. Jakobunden. Eigentlich habe ich gar nicht gehen dürfen. Das sind Langhörige und Drogenabhängige natürlich, haben die Eltern immer gesagt. Und wir sind dann runtergegangen, sind ein bisschen um die Hallen herumgehangen und haben dann von einem Roadie dort haben wir zwei Tickets gekriegt. Und dann sind wir natürlich heimgesetzt und gefragt, ob wir gehen dürfen. Und dann sind wir ans Konzert. Und es war nicht grossartig, brutal geil. Ich war schon immer Sachsen-Fan, natürlich schon in der Schule dort, vor dem Konzert schon. Strong Arm of the Law und Zeug waren nicht genial. Und ja, die waren auf der Eagle Has Landed Tournee gewesen. Und ja, ist ja die erste Debüt gesehen, dann Strong of the Law, Wheels of Steel, Denim and Leather und dann ist eben Ding gekommen, Eagle Has Landed und das war die Tournee gewesen. Und dort haben sie natürlich den Vollgas gegeben mit den drei Top-Scheiben, das Debüt vielleicht nicht gerade eingerechnet, aber die drei Top-Scheiben, Vollgas und es ist einfach richtig geil gewesen. Die Tore haben brummeln, glaube ich, noch drei oder vier Tage nachher noch. Und es ist, ja, das ist hängen geblieben, das erste Konzert. Und seitdem ist Sachsen eigentlich mein Favorit und ich liebe es immer noch über alles. Ganz, ganz geil gewesen.
Okay, das ist jetzt nichts Neues, was wir gehört haben, dass der Mummy Sachsen-Fan ist. Aber hey, danke vielmals für
was
das
Was ist deine Lieblingsband?
Also du hast mir jetzt schon gesagt, dass er der grösste Sachsen-Fan ist von der Welt. Aber ihn jetzt nochmal hier zu hören, Mummy, love you. Voll super, bei dir.
Genau. Ah, ja. Ja, also jetzt tun wir nochmal jemanden das Wort holen. Wie immer haben die Frauen natürlich aneinander vorbeigeschwätzt. Ich habe natürlich Leute gefragt, sag mal deine drei besten Konzerte. Und du hast gemeint, also, frag drei Leute nach dem besten Konzert. gut, also. Here we go.
Ja, Bäumli, eine riesige Challenge, die drei besten Konzerte. Also, ich würde mal so starten. Ich gehe ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Für mich, weil mein Jugendidol auf Zürich kam, ist Billy fucking Idol, Dezember 90 im Hallenstadion. Das wäre my number one. Also keine Reihenfolge. Dann Judas Priest, 91 im Luzern. Harley auf der Bühne, Harley Sound, bis auf Kopfhaut runtergespürt. Unvergesslich, coole Sache gewesen. Und last but not least, Rammstein, Mai 13 in Berlin, Wohlheide. Wohlheide an und für sich schon ein Erlebnis und dann mit dieser gewaltigen Show. Eindrücklich, werde ich nie vergessen. Und was sie sonst noch alles jetzt gebracht haben, ja, gewaltig. Das wären meine drei. Hoffe, du kannst etwas damit anfangen.
Und wie wir mit dem etwas anfangen können, das war der Dani Frey, ein guter Freund von mir und auch Chef, Gründer von Souls of Rock, das ist Begleitungslinie, oder Souls of Rock Foundation, das ist die Stiftung. Also, jetzt tun wir gerade nochmal einen hinter dran setzen, und zwar der VO mit etwas, was nicht ganz unerwartet kommt jetzt.
Also an erster Stelle garantiert war das Kiss mit Maiden im Vorprogramm 1980 im Basler St. Jakobshalle. Also da bin ich 11 gesehen, mein Tante hat mich da mitgenommen, sonst hätte ich gar nicht gehen. Und ja, das ist das erste Mal gesehen, dass ich an einem richtigen Rockkonzert gesehen bin. Ich war schon vorher riesen Kiss-Fan gesehen. Und ja, das hat mir halt so der Ärmel reingenommen, dass ich gewusst habe, irgendwann will ich auch auf der Bühne stehen und auch Gitarre spielen und am besten auch Raketli rausschiessen aus der Gitarre und überhaupt einfach, ja, das ist für mich eigentlich, glaube ich, so der Wendepunkt gewesen, dass ich gewusst habe, ich werde auch Musiker. Und das Konzert selber ist sehr geil gewesen, auch Maiden. Habe ich vorher überhaupt nicht gekannt, bin ich dann am nächsten Tag im Plattenladen, um mir die erste Maiden zu kaufen. Und ja, rundum sehr gelungenes Konzert gesehen. Also da habe ich schon ein paar Tränen in den Augen gehabt, muss ich sagen.
Nö, der VO mit 11 Jahren im Jockeli und Tränen in den Augen, wo seine Helden Kiss sieht. Wie geil ist denn das? Also ich mache gerade weiter. Bei mir geht es ja gar nicht so lang. Das war wirklich das Einzige, was ich gerade gewusst habe, welches Konzert ist das geilste, was ich je gesehen bin oder gesehen habe. Und zwar ist das, jetzt darfst du mal schnell roten fragen. Oh, was könnte kommen?
James Addiction, oder?
Genau, das ist es. Und zwar bin ich ja ein riesiger James Addiction-Fan, aber sowas von grossen Fan. Und dann ist Folgendes passiert. Am 12. Oktober 2003 auf der Tour von Strays, von dem Album Strays, haben sie im Abarth gespielt. Und man muss ja immer sehen, dass James Addiction eigentlich eine sehr grosse Band war. Und sie haben wahrscheinlich auch nicht gewusst, auf was sie sich einlösen mit dem Abarth Gig, dass das so ein 200-300 Menschen-Konzert wird sein. Auf jeden Fall haben sie es durchgezogen. Ich habe irgendwie bis kurz vor Konzertbeginn glaubt, das wird eh nicht stattfinden, weil sie, wenn sie in den Club reingehen, sagen, das machen wir nicht. Okay, sie haben gespielt. Ich weiss, es war verdammt kalt, es hat geschneit. Und wir sind dort gewesen. Ich weiß nicht mal, ob es eine Vorband hatte. Keine Ahnung. Philipp, du bist auch gewesen. Weißt du, ob es eine Vorband hatte?
Yes, Stars, Bangles.
Okay, okay. Auf jeden Fall, also im intimsten Rahmen so eine wichtige, prägende Band zu sehen, das ist wirklich unglaublich gewesen. Der Dave Navarro ist von Anfang an natürlich sofort oben ohne auf der Bühne gewesen, wie es das gehört, dass er auch jedes Tattoo und jedes Piercing kann zeigen. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich grandios gewesen. Ich weiss noch, dass so gegen Ende oder nach dem Schluss vom Set hat so eine Jägermeisterflasche gegeben, die vom P4L ins Publikum gereicht worden ist und jeder hat aus dieser saufen. Und das Lustige war auch, weil es so kalt war draussen und die Bühne ist ja gerade also ein Backstage hat es nicht gegeben. Sie hätten müssen rausgehen nach dem regulären Set und dann warten, bis die Leute schreien und wieder reinkommen. Aber sie waren ja verfroren in dieser Zeit. Also hat der Per Pharrell gesagt, hey, also let's pretend you're all screaming and we're gone. Und auf jeden Fall sind sie auf dieser Bühne gewesen, ein bisschen rumgesessen, mal Ziggy geraucht und dann haben sie einfach ihre Zugabe gespielt. Also das ist für mich, und dort habe ich wirklich nicht lange überlegen, das ist unglaublich bombastisch gut gewesen, das Konzert. Und ich habe es vorher gesehen, ich habe es nicht gewusst, Philipp, aber du bist auch gesehen, in dem Fall. Ja. Hast du es auch gut gefunden?
Ja, ja, super gesehen. Ja. Und ich freue mich auch, sie dieses Jahr wieder zu sehen. Ja.
Ich auch.
Oh, ja. Yeah. Ja,
ja. Auch ein kleines Schulreisli vielleicht.
Ja, ja, genau. Genau. Ja.
Gänsemarsch.
Der Geile kommt sicher nicht mit bei James.
Okay, wir haben die erste Goldmedaille. Was haben wir da noch?
Soll ich? Oder?
Mhm.
Ja, was... Also ich habe sehr viele Bands auch außerhalb vom Metal-Umfeld gesehen. Das ist einfach nur schnell so ein kleiner Ausflug, wo mir auch wichtig sind, die zu erwähnen, so ganz grob, bevor ich zu, zu meinem besten Konzert, wo in diesem Kontext mehr passt, komme. Andere Bands, die ich einfach kurz möchte erwähnen möchte, die ich wirklich so toll gefunden habe, ist, ich habe mal Neil Young gesehen, 2014 in Colmar und dann wie Bauern.
Ja, Foire des Vins, ja.
Foire des Vins, genau. Und es war wahnsinnig gut gewesen. Also Neil Young hat dort gespielt wie von einem anderen Stern. Also hat so eine tolle Setlist gehabt. Hat, Down by the River haben sie, weiß ich wie lange, gespielt. Und es war also wirklich absolut super gewesen. Hat auch andere Bands gegeben über die Jahre. Psychic TV habe ich mal gesehen. Das ist ja so eine Ableger im weitesten Sinn von Four Pin Crystal, auch sehr, sehr gut. Low habe ich super gefunden, ein paar Mal gesehen. Es gibt so viele Sachen, die man nennen könnte. Jetzt mehr in unserem Kontext, sagen wir in dem Metal-Kontext im weitesten Sinn. Ja, ich würde mich selber anlügen, wenn ich jetzt nicht würde Motorcycle nennen aus Norwegen. Es ist schon gefallen, ich habe Band 70 Mal gesehen. Also so gesehen gefällt sie mir wahrscheinlich.
Könnte noch sein.
Also es ist nicht irgendein, sonst irgendein zwanghaftes Verhalten oder so etwas, sondern es gefällt mir wirklich gut. Ja. Für die, die es nicht kennen, sind ja nicht so bekannt, ist weitesten Sinn kann man sagen, eine harte Psychedelic-Prog-Rock-Band, im weitesten Sinn, sage ich mal. Obwohl sie auch andere Sachen gemacht haben in ihrer langen Karriere. Sie haben über 25 Platten gemacht. Es gibt endlos Material und es ist sehr schwierig, jetzt etwas zu empfehlen, weil eben bei all so viel Material, ja, was will man empfehlen? Ja, eben, ich habe sie 70 Mal gesehen, sie haben zum Teil Konzerte gespielt, wo mich so abgeholt haben, dass wir tränlich auch sind. Es hat Konzerte gegeben, wo ich, ja, also, weiss ich, es sind fast schon spirituelle Momente für mich gewesen. Sie haben zum Teil Setlists gehabt. Ja, ich habe gar nicht gewusst, wie es mir passiert. Das ist sowas, hat mich sowas von berührt. Ja, also wenn sie Songs spielen wie «Chien d'Espace» in einer 30-Minuten-Version oder 577 oder Mona Lisa SRL oder was es alles da so gibt. Oder, ja, also, oder Golden Core habe ich ein paar Mal gesehen. Also unglaublich schöne Songs, unglaublich gute Songs, super Musiker. Kann ich also nur sehr, sehr empfehlen. Man braucht einfach vielleicht halt ein bisschen Geduld. Also wenn jemand Prog-Rock nicht affin ist, dann ist es sicher nichts für jemanden. Sonst kann ich es nur sehr, sehr empfehlen. Motorcycle aus Norwegen.
Jetzt lassen wir nochmal eine wirkliche Legende zu Wort kommen. Und go!
Also zum Thema Best Shows ever. Ich muss spontan sowieso gerade Bullet La Volta. Damals, 1992, Anfangs Herbstsaison, im Kiff Zaro in Sinko. Grandiose Show gewesen, wo sie das falsche Laden von angenommen haben. Ausverkauf gewesen. Und gut zu putzen gewesen nach einem. Von dem her. Ich war dort ein gutes Jahr lang dran gewesen, bis ich die Band buchen konnte über Paperclip-Agentur in Holland, die die ganzen Grunge-Bands gemacht hat. Die waren so ein bisschen in diesem Kuchen drin. Ja, die Ende 80er Jahre in der Roten Fabrik in Zürich schon mal gesehen. Das war schon grandios. Und bin einfach dran geblieben. Und noch eine ist das eine Album Swan Dive veröffentlicht worden, wo Dave Jordan produziert und gemischt hat. Immer noch heute eine sehr lohnenswerte Geschichte zum Reinlassen. Ja, und wir haben es geschafft, dass sie ins Griff gekommen sind. Und es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall auch zum Botzen noch einen.
Okay, der legendäre Michael Hediger alias Hede. Legendärer Chef von Lux Noise am grossartigen Schweizer Underground Punk Metal Label und Drummer aus seines Zeichens von Zamaro und Konsorte. Was wäre unsere Welt ohne den Mighty Hede? Vielen Dank für das Statement. Hede, wir sind immer noch bei der Goldmedaille.
Okay, ich habe Dings, ich will dir noch den Moment, bevor ich dann wirklich zum Eins komme, so ein paar Honorable Mentions zu machen. Motorcycle muss ich nicht mehr dazu sagen. Also ich habe 10% von der Menge von dir gesehen, aber das reicht schon. Ich habe wirklich, und apropos Voir de Vin, da habe ich mal den Iggy gesehen, 2005, 2006 umeinander, mit, also Stooges mit, wo die beiden Ashton-Brüder noch gelebt haben, und der Mike Watt von den Minutemen am Bass. Und es war ein brutal geiles Konzert gewesen. Und ich habe selten mal so ein Konzert gesehen. Ich weiß nicht, was das war. Es sind 5000 Leute und es ist so ein bisschen die Betonarena, wo er einfach anfängt, etwa 50, 100 Leute auf die Bühne holen bei irgendeinem Song. Und sie haben sich einfach durch das Debüt und Funhouse durchgespielt. Ich glaube, «I Wanna Be Your Dog» haben sie, glaube sogar zweimal gespielt. Neil Young ist auch eine ganz gute Erinnerung. 2001, Lörrach auf dem Marktplatz, Open Air, am Stimmen. auch ein Hammerkonzert. Ich bin noch an einem Volerach mit dem Velo vor einem Liegen heimgefahren. Das war schon geil gewesen. Das ist irgendwie, da habe ich noch so Sachen gemacht, da bin ich noch ein bisschen fitter gewesen. Und meinst du, sonst gäbe es so Sachen, Voivod müsste ich eigentlich sagen, habe ich auch x-mal gesehen. Und meine, egal, ob die vor 5 oder 5'000 Leuten spielen, die legen auch immer eine brutale Show an und kommen irgendwie noch an mit den Leuten schnurren. Und hat doch immerhin mal einen Aluhut vom Schlagzeuger rüberkommen, den ich in Ehren halte. Das kommt jetzt auch nicht.
Aluhut? Das musst du jetzt schon. Aber nicht was während Corona, oder?
Nein, es war vorher gewesen. Es ist so ein Ding.
Du. Sie hat die Opas, yeah, und da hast du angenommen.
Ja, sie hat die Opas, das war so der letzte Gig von der Vorband-Prank, wo sie sie dann irgendwie mit Aluhüte eingekleidet haben. Und, oder eben, Melvins, I Hate God, sind immer für gute Konzerte gut. King Crimson in Augusta Raurica Open Air ist auch so etwas, wo ich fand, das war eh noch geil, 2019, das letzte Jahr vor Corona, irgendwie Voivod gesehen, dann, oder King Crimson, dann Voivod in Aarburg, in der Musikburg, und dann noch Motorcycle in der Roten Fabrik, was, glaube ich, mein letztes Konzert vor dem Lockdown war, und doch schon im Oktober 2019, habe ich so gefunden, wenn es nie mehr Live-Musik geben würde, ich hätte 3 hurengeile Konzerte zum Schluss gesehen, auch 2019, von dem her, eben, das ist so ein bisschen das, was ich finde, man wird älter, man wird selektiver, aber man wird gleich immer wieder angenehm überrascht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, einfach die alten Bands sind häufig einfach cooler auf der Bühne als die jüngeren Bands. Also, ist ganz klar, 3. November 1990, Sedl, Luzern, legendärer Club an bester Lage, St. Vitus und Vorgruppe Count Raven. St. Vitus sind damals schon bekannt gewesen, die Doom-Band eigentlich aus den Staaten, aus L.A., mit dem Wino am Gesang, Dave Chandler, im wilden Gitarrist. Mit süßen 16 zum ersten Mal gesehen, und das ist für mich so ein bisschen mit den 2 Kumpels, die wir damals gegangen sind, der Ruchti und der Christian von Mond, so ein bisschen eine Initiation in das Underground-Konzert gesehen, in die Welt, wo vorher mal ins Hallenstadion bist oder ins Volkshaus, ist dir irgendwie nicht bewusst gewesen, wie das abläuft. Wir haben so gefunden, oh, wir müssen am 8. dort sein, oder? Am 8. keine Sau dort oder irgendein, der zufällig durchläuft. Ja, kommen wir da mal Wölfe wieder, dann geht vielleicht mal die Türen auf, oder? Und ich meine, der Sedl am Arsch vor der Welt, sind wir irgendwie eine halbe Stunde zurückgelatscht, irgendwie in den Beiz, geht das Nachtessen und dann wieder rauf auf die Halbwölfe. Und wir haben Count Raven gespielt, St. Vitus gespielt, irgendwie eine 3-stündige Show bis, weiß ich nicht, um 13:45 am Morgen. Und natürlich, ja, Stinkkanone voll, oder? Und dann irgendwie, weiß ich auch nicht, um 3:30 ist irgendwann mal fertig im Sedl. Und was, weiß ich auch nicht, als 16-Jährigen und die anderen beiden sind vielleicht 2 Jahre älter gewesen. Ja gut, laufen wir auf den Bahnhof, oder? Und ich meine, wenn du den Sedl kennst und weißt, wo das Luzern der Bahnhof ist, hast du irgendwie eine 1,5-stündige Wanderung vor dir. Und dann am nächsten Morgen völlig fertig irgendwie heimkommen, wieder ankommen. Aber es war wirklich etwas, was einfach cool war, wie ich mich erinnere. Es war einfach auch so gestopft voll gewesen und einfach Schweiß von der Wand tropft, obwohl es irgendwie ein langsamer Sound war. Und das hat mich einfach geprägt. Das hat wirklich irgendwie auch Connections gegeben aus dem heraus, die eigentlich bis heute anhalten über all die Jahre. Und das hat so vieles begründet, was mich dann eigentlich mein ganzes Musikerleben begleitet hat.
Okay, wow. Bäumli, meine Nummer 1 ist umrahmt von einer Geschichte, wo du schwer daran beteiligt gewesen bist. Am 1. Juli 1993 sind wir Support von Porno for Pyros, das Nachfolgeprojekt von Jane's Addiction mit dem Perry Farrell und dem
Stephen Perkins und
The Drums. Yep, ganz genau. Und wir haben dort dürfen eröffnen an 3 Konzerten. Und das war in Berlin, im Huxleys Neue Welt. Und ich hatte Tickets für in Belfort an der Eurogen, einer der ersten Eurogen,
Seither mein absolutes Lieblingsfestival, wo Fate No More gespielt haben, am 2. Juli. Wegen dem bin ich nicht mehr im Bus zurück, habe den Zug genommen, dass es mir langt. Und meine damalige Freundin, die mit mir ein Ticket hatte, winkt mir schon irgendwie von daheim aus auf die Tramstation zu. Irgendwie, ich muss schnell machen, Irgendwie der Autofahrer, der sie organisiert hat, der hat das Auto nicht auslehnen mit dem, wo nach Belfort gefahren wäre. Und ich irgendwie schon alles gemacht, für das es mir lenkt. Und dann haben wir nicht gewusst, was wir machen. Dann haben wir irgendwie ungefähr nochmal 15 Leute und Kollegen und Freunde angerufen, ob sie uns nicht nach Belfort können fahren und nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, es geht einfach nicht, dass wir Faith No More auf der Angel Dust Tour verpassen. Obwohl wir sie schon gesehen haben von Guns N' Roses, aber dort sind sie nur Support gewesen. Und dann noch haben wir tatsächlich ein Taxi genommen und haben irgendwie gefühlt die 700 Franken gezahlt. Und irgendwie auf der ganzen Fahrt noch am Bibern, ob man den Gig jetzt verpasst oder nicht, weil dann hätten sich ja die 700 Franken gar nicht gelohnt, wenn wir es verpasst hätten. Und es ist ein ziemlicher Weg, bis man dort auf dem Festivalgelände ist, muss irgendeinen Shuttlebus nehmen und Zeugs und Geschichten. Auf jeden Fall, wir haben Biber. Wir kommen durch die Tour an das Festival und Fate No More fangen an und spielen Land of Sunshine, Opener von Angel Dust. Und für uns ist einfach die Sonne auf immer und ewig aufgegangen und ist seither vermutlich nie mehr untergegangen, weil das ist mein absolutes Nummer 1 Konzert. Ich bin dermaßen Fan von Fate No More. In dieser Zeit haben für mich Kulmination hatte, Zusammenfassung von diesem Lebensgefühl anfangs 90er. Und ich muss auch sagen, dass Faith No More natürlich dort gefühlt die 3 Jahre schon quasi ununterbrochen auf Tour gewesen sind. Ich habe nie eine tightere Band gesehen. Man gewusst irgendwie, zum Teil hassen sich die. Jim Martin ist ja schon eigentlich schon abgeschüffelt worden und so weiter. Also eigentlich hast du gemerkt, das ist Eis auf der Bühne, aber die haben etwas von abgeliefert. Das hat es für mich seitdem kein zweites Mal mehr gegeben. Wegen dem für mich absolute Nummer 1 Erinnerung. Wir sind dann irgendwie heim und haben natürlich logischerweise keinen Zug mehr gehabt, sind in einer Ewigkeit an diesem Bahnhof, sind irgendwie um 5 Uhr morgens auf den ersten Zug zurück, haben irgendwie 3-4 Stunden Schlaf gehabt und dann ist schon der Bus gekommen, weil du, Bäumli und ich, wir haben an einem Festival nach Österreich müssen, wo Waldari...
Bregenz!
Den Ort habe ich gesucht. Waldari sind Headliner gewesen und wir sind Vorband gewesen. Und irgendwie
24/7 Spice.
Yeah. 24/7 Spice, danke. Und mir irgendwie, das ist für mich einfach ein Weekend gesehen, wo nicht zu toppen war. Immer noch absolute Nummer 1 im Olymp von Konzerterlebnis. So, das war's gesehen. Unsere Platz 3, 2, 1, geilste Konzert. Ich glaube, das kann man schon sagen. Dass man die Leute irgendwie auch dazu ermutigen, immer noch zu gehen. Es ist immer eine Überraschung möglich und das Leben ist eh voll von Überraschungen. Also sind auch Konzerte voll von Überraschungen. Das war es gesehen von der heutigen Folge zum besten Live-Konzert, das wir je erlebt haben. Wie gesagt, schon am Anfang, falls ihr euch könnt erinnern an euer geilstes Konzert, bitte teilen es uns mit. Wir sammeln das alles und veröffentlichen es und es nimmt uns auch extrem Wunder. Vielen Dank auch für all die Statements von außen. Wir verbleiben bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.